Hey, yo, ho, ho. Hier ist wieder ungefilterter Real Talk aus dem dunklen, beheizten Wohnzimmer. Das Feuer im Kachelofen knistert, der warme Punsch heizt meine Stimmbänder. Es weihnachtet sehr, beziehungsweise eigentlich aktuell noch gar nicht, aber es weihnachtsfeiert sehr. Und bevor Mariah Carey wieder aufgetaut wird, übernehme ich jetzt mal kurz die Zügel des Weihnachtsschlittens. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und damit auch für viele Menschen die jährliche betriebliche Weihnachtsfeier. Und auch damit der Tag, an dem viele zum Helden werden, aber auch viele ihr Gesicht vor der ganzen Firma verlieren werden. Aber damit euch das nicht passiert, gibt es hier und jetzt den ultimativen Crashkurs für die anstehenden Weihnachtsfeiern. Ich nehme euch mit auf die Reise durch die Geschichte der skurrilsten Weihnachtsfeiern, bereite euch mit Do's und Don'ts auf den Abend der Feier vor und spreche über Charaktere, die jeder auf der Party kennt und die ihr hoffentlich nicht seid, sondern nach dieser Folge sein werdet. Hier ist die Stange Zimt im heißen Podcast-Punsch, der schlecht gekleidetste Gast der Party, das Podcast-Wichtelgeschenk von der Tanke. Jetzt geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los, Cowboys und Cowgirls. Anschnallen, we're driving home for Christmas. Hier ist Lokalverbot. Hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ich bedanke mich schon mal bei euch, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr eingeschalten habt. Mir fällt gerade auf, dass ich am Anfang immer sage Cowboys und Cowgirls und dass wir dann losreiten und ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich da jetzt niemanden ausschließe und dass alle anderen dann immer stehen bleiben und nicht mitreiten. Also Es wäre zwar eine lustige Vorstellung, wenn ich mir denke, dass alle Leute, die hier zuhören, was übrigens enorm viele sind, einfach alles Cowboys wären und Cowgirls und wir so eine kleine Cowboy-Community im Süden Deutschlands wären. Würde mich sehr freuen. Ich finde auch Cowboys und Cowgirls sehr interessant. Auch der Style, auch die Country-Musik bin ich ganz großer Fan. Aber nichtsdestotrotz ist hier jeder willkommen. Natürlich sind Cowboys auch willkommen. Und falls ihr jemanden kennt, der immer noch ein Intro ausgeschaltet hat, weil er sich gedacht hat, boah, ja, eigentlich bin ich kein wirklicher Cowboy oder ich kann auch gar nicht reiten, dann ermutigt den doch bitte, dass er gern auf der Reise dabei sein darf. Wir haben Kutschen an unseren Pferden, für jeden ist Platz. Wir sind hier sowas eigentlich wie eine Familie und so wie es in jeder Familie verschiedene Charaktere gibt, sowas wie die besoffene Tante oder den arroganten Cousin oder die schüchterne Cousine, so gibt es ja auch in jeder Firma besondere Charaktere, vielleicht Leute, die man nicht so mag, Leute, die man besonders mag, Leute, die genauso arrogant sind und genauso schüchtern wie Leute in der Familie eben. Und genauso wie es in der Familie ist, so ist es auch in der Firma. Man feiert eben gerne zusammen und vor allem zur jetzigen Zeit feiert man gerne zusammen Weihnachtsfeiern. Und das Schöne ist ja, dass es vielleicht nicht in jeder Familie so ist, dass man Weihnachten feiert, sei es aufgrund von Religion oder ehrlich gesagt fällt mir kein anderer Grund ein. Vielleicht hält man ja auch einfach gar nichts davon und denkt sich, wir machen bei dem Schmarrn nicht mit. Wir haben keine Lust auf Geselligkeit, wir haben keine Lust auf Liebe. Das Schöne ist, dass es eben bei Firmen immer so ist, dass man eigentlich schon zusammen eine Weihnachtsfeier macht. Scheißegal, woher die ganzen Arbeitskollegen kommen, es wird ja alles immer mehr multikultureller. Und da ist es doch umso schöner, wenn man auch Kollegen und Kolleginnen aus anderen Kulturen dabei hat und mit denen gemeinsam feiern kann. Und deswegen will ich heute mit euch ein bisschen über Weihnachtsfeiern reden. Und mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass sich dieser Podcast zunehmend auch meinem Intellekt geschuldet zum Sprachrohr der Akademiker hier entwickelt, was mich einerseits stolz macht, was ich gut finde, dass wir hier ein gewisses Bildungsniveau haben. Und aus diesem Grund würde ich über betriebliche Weihnachtsfeiern eher sprechen. Das ist aber jetzt im Sinne von, es müssen schon mehr als 500 Leute dort arbeiten. Also wichtig ist, dass man viele Leute nicht kennt und dass vor allem auch viele Chefs einen noch nie gesehen haben, nicht wissen, wer man ist, man eigentlich auch noch nie miteinander geredet hat, außer dass man selbst halt dem Chef immer auf dem Gang grüßt und nett ist und der Chef aber keine Ahnung hat, wer man ist. Weil im Gegensatz dazu, das soll jetzt nicht heißen, dass irgendwelche handwerklichen Feiern weniger wert sind, aber ich denke, dass jeder Chef in einem kleinen Betrieb ganz genau weiß, wen er da eingestellt hat und was er von den Leuten zu erwarten hat und dass er dementsprechend auch sehr, sehr dankbar ist, dass die Leute da sind. Und ja, das läuft das halt eben ein bisschen anders. Da räumt man halt freitags dann zusammen die Werkstatt aus, fährt ein paar Maschinen zur Seite, kehrt einmal zusammen und dann geht man heim. Währenddessen richtet der Chef halt die Garage her oder die Werkstatt, dekoriert ein bisschen, organisiert Catering und dann geht's los und es wird gefeiert, Musik läuft, aber es ist ein sicherer Boden, würde ich sagen. Es ist ein schöner Asphaltboden, wo man nicht ausrutschen kann, weil ja, du kannst dich an sich nicht blamieren, der Chef kennt dich den ganzen Tag, du hast eigentlich das Rennen schon gewonnen, es ist die Ehrenrunde und das ist doch dann egal, wie schnell oder wie langsam du die Ehrenrunde fährst oder ob du in der Ehrenrunde dein Auto in der ersten Kurve gegen die Wand fährst. Solange am Ende alles gediegen rumgeht, jeder heil nach Hause kommt, ist doch alles super. Ganz so ist es aber auf betrieblichen Weihnachtsfeiern nicht, weil man kennt eben viele Leute nicht. Je größer natürlich der Betrieb ist, desto mehr wird auch getuschelt, desto mehr kann man sich dann auch blamieren auf solchen Sachen. Und betrieblich ist das Ganze, finde ich, eher wie so eine riesige Eisfläche. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch nicht Schlittschuh laufen kann, aber wenn man das nicht kann und man begibt sich da ohne Training einfach aufs Eis, dann haust es einen auf jeden Fall zwangsweise auf die Fresse, weil man muss da schon drauf laufen können. Und Eislaufen ist gar nicht so trivial. Klar, man kann sich da von A nach B hangeln, indem man in die ganzen Leute reinfällt, sich mit denen kollidiert, oder man kann da mit ganz offenen Augen, ganz filigran zwischen den Leuten durchgleiten, mit Pirouetten an besonderen Menschen vorbeifahren, um Aufmerksamkeit zu erlangen und das Ganze halt im großen Stile aufzuziehen, dass man gut in Erinnerung bleibt, dass die Leute am nächsten Tag sagen, wow, das war aber eine Kür. Aber das kann auch ganz schnell in die Hose gehen, weil egal wie gut oder schlecht du Schlittschuh fährst, am Ende sind es halt einfach nur zwei kleine Kufen, die an deinen Schuhen unten festgemacht sind. Zwei dünne kleine Kufen, mit denen du da durchmanövrieren musst. Und das kann schon mal auch in die Hose gehen. Also wenn man da einmal nicht richtig hinschaut, nicht, dass man dann mit irgendjemandem zusammenrennt oder ich sag mal zusammenbumst. Oder vielleicht fährt man auch mal über ein Eis drüber, wo schon mehrere Personen drüber gefahren sind an dem Abend oder an Abenden davor. Und wenn das Eis ein bisschen unrund und schon befahren ist, dann bleibt man da auch gern mal hängen und fällt auf die Knie. Vielleicht fährt man auch aber in eine Menschenmenge ungebremst rein und muss sich dann an denen abbremsen. Oder aufgrund der Hitze schmilzt das Eis langsam und man gerät mit seinen Kufen in den Matsch und macht sich dreckig und geht dann ganz beschmutzt nach Hause und muss sich am nächsten Tag für Dinge rechtfertigen, die man eigentlich nicht wollte. Und ja, damit euch sowas nicht passiert, sondern dass ihr alles ganz filigrane Eisballettmäuse werdet, habe ich mir gedacht, ja, heute sprechen wir mal ein bisschen über Weihnachtsfeiern. So. Und dann fange ich mal an und am besten fängt man an mit ein paar so Fakten, paar Hard Facts zu Weihnachtsfeiern, bevor ich euch dann mal ein paar Skandale erzähle. Und vorab nehme ich schon mal weg, es ist gar nicht so einfach, irgendwelche Skandale rauszufinden, weil auf den ganz großen Partys, wo die ganzen Stars anwesend sind, da hält halt jeder dicht. da kriegt man nicht so viel raus. Und alles andere wäre ja irgendwie so Wald- und Wiesengeschichten, dass irgendjemand was mit der und der hatte oder der und der betrunken war, was jetzt meistens für unbeteiligte Leute nicht so spannend ist. Aber gut, ich habe trotzdem ewig für euch recherchiert und ein paar lustige Stories rausgefunden. Ja, zum Reinkommen mal, was war denn die teuerste Weihnachtsfeier? Finde ich, dass das jetzt gar nicht so teuer klingt, aber anscheinend hat die nur in Anführungszeichen 10 Millionen Euro gekostet und die war 2016 von der Firma BGC. Das ist so eine Investmentbanking-Firma. Und da war ein Live-Auftritt von Mariah Carey und so Live-Unterhaltung, riesiges Buffet und so weiter und so fort. Aber das sind halt so Investmentbanker, ich weiß nicht. Ich denke mir da immer, die müssen oft aus Prinzip einfach übertreiben. Hauptsache es ist teuer und ich weiß dann gar nicht, ob das wirklich so toll war. Wobei ich mir schon vorstelle, dass es auf jeden Fall nicht so schlecht war. Die größte Weihnachtsfeier der Welt war, was meint ihr, in welchem Land könnte das gewesen sein? Ich sag's euch, in Indien. Und zwar waren da über 20.000 Leute. Die Weihnachtsfeier, die ging einfach 36 Stunden lang. Und das Ganze war auch wieder mit Live-Auftritten, XXL-Buffet, logischerweise. Ich meine, es waren 20.000 Leute da. Für 20.000 Leute indisches Streetfood, hoffe ich, hat es da gegeben. 36 Stunden ist auch eine Hausnummer. Ich weiß nicht, wie lang so eine Weihnachtsfeier im Schnitt geht, aber das geht ja immer so am Abend los, weiß ich nicht, 6, 8 und dann maximal 6 Stunden, hätte ich gesagt, oder? Und dann fährt man halt noch in irgendeinen Club oder sowas, aber 36 Stunden, ich weiß nicht, wie die Inder das machen, aber ja, irgendwie muss man die bei Laune halten und dass man 36 Stunden am Stück wach bleibt, ich weiß nicht. Aber gut, vielleicht vergehen in Indien einfach auch die Stunden schneller als bei uns. Dann, witziger Fakt, so, dass im Schnitt nach Weihnachten, also 9 Monate danach im September, am meisten Babys auf die Welt kommen. Was heißt, dass man wohl um die Weihnachtszeit sehr, sehr gerne Liebe macht. Und dass da wohl bei der ein oder anderen Weihnachtsfeier auch mal das ein oder andere Kind oder ungewollte Kind dabei rauskommt. Und ja, noch eigentlich ziemlich langweiliger Fakt, den man sich denken kann. Was wird wohl in Deutschland das beliebteste Getränk auf einer Weihnachtsfeier sein? Richtig, Bier. In Schweden ist das Ganze Aquavit. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal getrunken hat. Ich bin vor ein Monat, glaube ich, mal zu Ehre gekommen, das probieren zu dürfen. Das ist irgend so ein Schnaps und der ist wirklich so unfassbar grausig. Also ich weiß echt nicht, was da in Schweden los ist. Aber dass das Getränk da so beliebt ist, da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Aber gut, die Schweden, weiß ich auch nicht. Da ist es halt auch ziemlich kalt. Vielleicht muss man da sowas trinken. Man weiß es nicht. Dann komme ich mal zu diesen ganzen Skandalen, die ich mir rausgesucht habe. Die sind ja oft auch dem Alkohol geschuldet. Ja, da habe ich über Google ein bisschen recherchiert und habe mir so Blogbeiträge durchgelesen und auch so von so Boulevardzeitungen. Und ich weiß nicht, eigentlich sind diese Artikel immer wahnsinnig schlecht und ich weiß auch nicht, wer da so ein Mitteilungsbedürfnis hat, dass er zu so einer Seite wie InTouch oder Bunte seine Stories hinschickt, die halt einfach absolut scheiße sind. Also ich habe jetzt hier mal eine rausgesucht, nur mal zum Ankommen, was anscheinend für Eva S. ein brutaler Skandal war, was wahnsinnig peinlich war. Eva S. schreibt, wir waren mit einem Team von 20 Leuten in einem schicken Restaurant in Berlin-Charlottenburg. Ich hatte schon einige Weinintus und wollte meinem Kollegen zeigen, dass ich gerade mühsam das Pfeifen auf 2 Fingern gelernt habe. Also bis dahin, klingt schon sehr, sehr spannend. Also da muss was Krasses passiert sein. Und ja, dann erzählt sie weiter. Eigentlich klappte das bis dahin nur recht leise. Aber an jenem Abend bekam ich zum ersten Mal einen lauten, schrillen Pfiff. Sämtliche Gäste des Restaurants drehten sich zu uns um, inklusive meines Jetlag-geschädigten Chefs, der völlig entnervt war. Wow! Eva, Hilfe! Wenn ich sie gewesen wäre, ich wäre nie wieder in die Arbeit gekommen danach. Die hat die hat doch komplett ihr Gesicht vom Chef verloren. Was denkt die sich eigentlich? Was manche Leute auf so Weihnachtsfeiern abziehen, ist auch irgendwie krass, oder? Also, wenn man Alkohol nicht verträgt, dann soll man es halt einfach bleiben lassen, oder? Eva, wirklich, verstehe ich auch nicht, dass du das da einschickst. Irgendwie vielleicht ein bisschen draus lernen aus der Story. Jetzt geht's halt leider im Spannungsbogen ziemlich steil bergab. Aber ich habe dann auch noch eine, finde ich, recht lustige Story aus Düsseldorf von der Weihnachtsfeier gefunden. Und zwar hat das Düsseldorfer Nahverkehrsunternehmen Rheinbahn 2014 sich eine besondere Einlage für die Weihnachtsfeier überlegt. Und zwar hat da so eine Unterhaltungsgruppe einen Showboxkampf organisiert. Und zwar hat da ein Typ gegen ein Känguru geboxt. Und also, was ich jetzt ziemlich witzig finde, was aber anscheinend einige Tierschützer nicht so witzig gefunden haben. Und ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, bestimmt ist das für das Känguru auch nicht so toll auf der Party da von den ganzen Leuten. Das hat bestimmt mega Angst und alles. Das ist keine gute Sache. Aber ich denke mir, wer kommt auf die Idee, dass man sich so sagt, boah, was brauchen wir noch für die Weihnachtsfeier? Ja, einen Bierpunkttisch, Aperol, was weiß ich was. Und ja, hey, wir könnten doch noch irgendwie gegen Känguru boxen. Das wird mega gut kommen. Und dann sagt einer, ja, krasse Idee, lass das machen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber Kängurus, die können ja wirklich boxen. Ich habe da mal recherchiert, ob man da als Mensch eine Chance hätte. Und was man dazu wissen muss, ist, Kängurus, die boxen nicht wirklich mit den Fäusten zu, sondern die probieren halt, ihren Gegner so zu umkrallen, irgendwie mit den Krallen oben zu packen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn irgendwie zwei Mädels probieren, sich zu schlagen, die so an den Haaren ziehen und es schaut irgendwie nicht so elegant aus, aber Hauptsache man hält den anderen fest und dann, wenn die das machen, dann stellen die sich so auf ihren Schwanz hinten und dann treten die Vollgas mit ihren zwei Beinen dem anderen in den Bauch. Und die haben halt so scharfe Zehennägel, dass das richtig wehtut und enorme Schäden auch hinterlassen kann. Also die haben eine Trittkraft da von 344 Kilo und selbst mit der Faust, wenn die zuschlagen, von 125 Kilo, wenn ihr jetzt nicht gerade Boxer seid oder ein Schlagkraftgerät jetzt zur Hand habt, wo ihr schnell reinschlagen könnt, um zu schauen, wie viel ihr denn da boxt, habe ich mir mal die Mühe gemacht, das bisschen noch rauszurecherchieren. Und zwar, Mike Tyson würde zu seiner Bestzeit mit 590 Kilogramm zuschlagen und ein Vitali Klitschko mit bis zu 700 Kilogramm, was auf jeden Fall so ist, dass das Känguru keine Chance hätte gegen beide. Auf jeden Fall gegen beide eh nicht, wenn dann gegen einen auch nicht. Und aber ein untrainierter Erwachsener, der schlägt nur mit 60 Kilo zu. Also darf man nicht unterschätzen, so ein Känguru. Vielleicht sollte man das auch, wenn man zufällig mal eins trifft, nicht provozieren, sondern einfach das Känguru Känguru sein lassen. Vielleicht, wenn ihr die Tage eins trefft, würde ich es auch nicht zur Weihnachtsfeier einladen. Lasst einfach das Känguru heimgehen, lasst es in Ruhe. Und geht da jeden Konflikt aus dem Weg. Ja, dann habe ich mir hier mal den ersten Promi rausgesucht, weil so Promi-Skandale sind ja eigentlich immer die interessantesten. Und da habe ich was über die Lichtgestalt, über unseren Kaiser Franz, über Franz Beckenbauer rausgefunden. Und zwar hatte der auf einer Weihnachtsfeier ein kleines Intermezzo mit einer Sekretärin, was wohl 9 Monate später zu einem gemeinsamen Kind geführt hat. Und ja, das war damals schon, sowas gibt es ja beim FC Bayern nicht, solche Skandale, da mussten die das schon groß vertuschen, in Anführungszeichen. Und da gab es dann das Statement vom FC Bayern und das hieß, Franz Beckenbauer und die verleumdete Dame, die sogenannte Mutter, die es gar nicht gibt, werden das beide dementieren. Ja, nach diesem Statement hat man dann eben Franz Beckenbauer gefragt, was er dazu sagt. Und seine Antwort war direkt, ja, ich spare euch jetzt wirklich, dass ich Franz Beckenbauer nachmache, weil das kann ich nicht. Ja, so groß ist das Verbrechen nun auch nicht. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Finde ich irgendwie sympathisch, wie er da reagiert hat, so wie man ihn kennt. Den Menschen nahe und den Frauen noch näher. Ja, die Dame, mit der er da das Kind bekommen hat, war dann auch später seine Ehefrau, seine Heidi. Ganz anderes Thema, von einem sehr sympathischen Helden des deutschen Fußballs zu einem, den ich aktuell weniger sympathisch finde. Das ist nicht an seiner Person oder an was er in der Vergangenheit gemacht hat, sondern an seinem aktuellen Auftreten im deutschen Fernsehen, genau genommen bei Sky. Der junge Mann ist bei Sky jedes Mal, ich glaube, bei der Champions League und bei der Bundesliga Experte und hat einen Hang dazu, möglichst kontroverse Aussagen von sich zu geben, die irgendwie in die Medien zu kommen. Und was ich hier auch ehrlich zugeben muss, ich reg mich jedes Mal drüber auf. Das ist mir auch bewusst, dass das Kalkül von ihm ist, aber nichtsdestotrotz rege ich mich drüber auf. Und zwar geht es um Didi Hamann. Und Didi Hamann ist nicht nur in Deutschland ein großer Fußballheld, sondern auch in England. Der hat unter anderem mit Liverpool die Champions League gewonnen. Aber der war nicht immer so bekannt, sondern ist natürlich auch irgendwann mal erst nach England gewechselt. Und der ist 1998 zu Newcastle gewechselt und dann ja, war noch relativ neu beim Verein und dann war halt Weihnachtsfeier und dann haben sich seine englischen Kollegen gedacht, boah, was könnten wir denn dem Didi schenken? Und dann war halt großes Schenken an dem Abend und sie haben sich gedacht, was könnte denn besser kommen, als wenn wir dem deutschen Didi Hamann einfach zu Weihnachten eine Ausgabe von Mein Kampf schenken. Ich glaube, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ob er sich darüber gefreut hat. Ist auf jeden Fall ein Wahnsinnsgeschenk. Sehr, sehr gut überlegt. Also Chapeau an seine Kollegen da von Newcastle. Weiß ich nicht, ob solche Jokes immer noch witzig sind. Dann kommen wir weg von Fußballstars zum Münchner Matrosenchor. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum München einen Matrosenchor hat. Aber anscheinend gibt es dort einen. Und der hat für seine Weihnachtsfeierin, ich gender schon das Wort. Er hat da auf jeden Fall eine Stripperin organisiert, was jetzt, denke ich mal, keine Rarität bei Weihnachtsfeiern ist. Aber was doch nicht so toll ist, wenn da halt eben lauter Kinder anwesend sind. Und ja, das sorgt natürlich für sehr, sehr große Empörung. Der verantwortliche Organisator von dem Ganzen war gleichzeitig auch noch der Kinderbeauftragte im Bezirksausschuss. Der ist dadurch sehr, sehr heftig in die Kritik gekommen. Ja, auch wahnsinnig viel Hirn dabei gewesen bei dieser Entscheidung, dass man da die Stripperin bucht, wenn die ganzen Kinder da sind. Und dann zu guter Letzt habe ich noch eine Story über Mariah Carey, die auf einer Weihnachtsfeier in New York zu Gast war und die einfach nur stundenlang ihr eigenes Lied All I Want for Christmas vorgesungen hat, so lange, bis jeder Gast genervt war und sie irgendwann gefragt haben, ja, hey Mariah, wie schaut's aus? Du, hier wären noch Leute da, die vielleicht auch mal ein anderes Lied hören würden, wir zahlen dir hier Unmengen an Geld, wie schaut's aus, hättest du Lust? Und ihre Antwort war dann so, ja, gibt's überhaupt ein anderes Weihnachtslied als meines? Dann hat sie danach noch so eine Karaoke-Version von ihrem eigenen Song gesungen, auch, weiß ich nicht, kommt natürlich immer darauf an, wer es erzählt, sie wird es bestimmt wahnsinnig lustig gefunden haben und hat es auch bestimmt nicht böse gemeint, aber bei vielen Gästen kam es wohl nicht so gut an. Ja, aber damit ihr gut ankommt auf der Weihnachtsfeier, fahre ich jetzt weiter im Text und springe zu den Do's und Don'ts, die ihr auf Weihnachtsfeiern machen dürft und nicht dürft. Do's and Don'ts. Warum erzähle ich euch das Ganze eigentlich überhaupt? Weil einer von 10 bereits eine Abmahnung nach der Weihnachtsfeier bekommen hat. Wow, schon krass, oder? Ich weiß nicht, wenn ihr über 10 Leute seid auf eurer Weihnachtsparty, dann bam, einer ist der Dumme am Ende, der wohl den Jackpot zieht. Und die top peinlichsten Sachen, die da passieren, sind gerankt von 3 bis zur 1. An dritter Stelle peinliche Flirtversuche, an zweiter Stelle schlechte Karaoke-Auftritte Und an erster Stelle übermäßiger Alkoholkonsum. Für mich alles drei Fremdwörter, habe ich noch nie erlebt und noch nie gehört, ehrlich gesagt. Und auch hier habe ich für euch wieder das Internet durchforstet, um die Do's und Don'ts rauszufinden, um die Go's und No-Go's rauszufinden, die nicht nur irgendwelche Blogger schreiben, sondern die von ganz oben vorgegeben werden, die von der Knicke kommen, die vom, die hier der Artikel stammt aus der Men's Health. Also schauen wir mal, was die so sagen, was die Sicht von denen auf das Ganze ist, ob das jetzt was ist, was man davor noch nie gehört hat. Also der erste Punkt ist schon mal, habe ich schon mal gehört, und da die sagen, dass die Vorbereitung die halbe Miete ist und dass der Dresscode festlich, aber professionell sein soll und lieber overdressed als underdressed. Und die schreiben hier als explizites No-Go hässliche Weihnachtspullis. Und ich weiß nicht, ob ich da 100% dabei bin, weil es kommt natürlich immer darauf an, wo man eingeladen ist. Also ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Das ist ja in Amerika zum Beispiel so ein fester Bestandteil von so Feiern, dass man da mit so einem Pulli kommt. Und ich denke auch, dass viele amerikanische Firmen oder die diesen American Spirit haben, dass sie da gar nicht so penibel sind, wenn man so ankommt, sondern die das eher lustig finden oder das für die ein Zeichen ist, dass man die Firmenkultur lebt, dass man hier die Corporate Identity verinnerlicht hat und alles immer für die Firma gibt. Also würde ich nicht ausschließen. Ist aber auch so, dass ich das jetzt auch nicht anziehen würde, weil würde ich mich nicht wohlfühlen, weil es halt auch irgendwann extrem heiß ist unter diesem Scheißpulli und irgendwie je später der Abend, irgendwann kocht man unter diesem Pulli. Ich weiß nicht. Also für mich wäre es aus klimatischen Gründen ein No-Go, aber jetzt nicht vom Aussehen her. Aber gut, es gibt natürlich auch andere Leute, die nicht solche Probleme haben. Ich würde es aber jetzt einfach nicht machen. Und als Go steht dezente Eleganz. Ja, finde ich gut, vor allem das Wort dezent, weil es gibt immer Leute, die maximal übertreiben, die dann irgendwie im Dreiteiler kommen mit Fliege und was weiß ich, Zylinder, die irgendwelche teuren Loafer anhaben und einfach maximal overdressed sind. Also eigentlich dieses lieber overdressed als underdressed, ich weiß nicht. Ich finde underdressed gar nicht so schlimm, wenn man dann eine Jeans anhat und ein Hemd. Fände ich jetzt schlimmer. Also fände ich viel schlimmer, wenn man da in so einem übertriebenen Anzug ankommt. Aber gut, die Jungs wissen es anscheinend besser. Dann als zweites sagen die, der erste Drink und der letzte ist was, wo man wirklich drauf achten soll. Und die meinen, dass Alkohol ein zweischneidiges Schwert ist und dass gerade offene Bars sind Gefahr, dass Alkohol in Strömen fließt. Wow, Men's Health, großes Kompliment, dass sie da drauf gekommen sind, dass offene Bars da eine Gefahr dafür sind. Ich wüsste aber ehrlich gesagt auch nicht, wie man das an geschlossenen Bars machen könnte. Also ja, aber offene Bars sind ja meistens so, dass es da Alkohol gibt. Und natürlich muss man sich da auch zurückhalten. Da haben sie schon recht, dass man da nicht direkt am Anfang all out geht oder allgemein gar nicht all out geht. Und das sagen die auch hier als No-Go. Die schreiben nämlich, man darf auf gar keinen Fall die offene Bar als Herausforderung sehen. Und nicht, dass es in sowas endet, wie auf dem Tisch dann zu tanzen. Da frage ich mich ehrlich gesagt schon immer, warum ist das eigentlich so ein Ding, dieses auf den Tischen tanzen? Ich meine, es ist eine Bar, warum muss man auf den Tisch hochsteigen? Also ich bin mir schon bewusst, dass das jetzt kein Mythos ist und dass das noch nie passiert ist, aber wen reitet es immer, dass man da hoch muss und rumtanzen muss? Man kann doch einfach am Boden ganz normal rumtanzen, da sieht es nicht jeder, man kann genauso beschissen tanzen wie auf dem Tisch und es ist im Endeffekt dann jedem egal. Also würde mich mal interessieren, was da so einem durch den Kopf geht, warum man das macht. Aber ich bin halt auch ein schlechter Tänzer. Vielleicht habe ich da nicht den Drang dazu, auf die Bühne zu gehen und will da lieber undercover bleiben. Vielleicht wäre so ein John Travolta, wenn anwesend wäre, doch gern mal auch auf den Tisch oben. Müsste ich ihn mal fragen, wenn ich ihn sehe das nächste Mal. Und als Go sagen die, dass man ein, zwei Drinks sind okay und man sollte danach auf die alkoholfreie Variante von dem Ganzen umsteigen. Und ja, gehe ich mit. Ist ein guter Tipp, dass man vielleicht ein, zwei am Anfang trinkt, dass man vielleicht ein bisschen lockerer auch ist. Dann lässt man es aber auch so gediegen ausklingen. Und klar, irgendwann hat man ja auch dann die alkoholfreie Variante als Tarnung in der Hand. Man wird dann auch nicht blöd angeredet oder so, sondern man kann einfach mitfeiern. Das ist ein super Tipp, den man sich auf jeden Fall zu Herzen nehmen kann. Also den zweiten unterschreibe ich. Der erste, weiß ich nicht. Der erste weiß ich wirklich nicht. Als dritter steht jetzt hier drin, der Smalltalk-König werden. Firmenfeiern sind der perfekte Ort, um sein Netzwerk zu erweitern und dich von deiner besten Seite zu zeigen. Es ist eine Kunst, Smalltalk zu führen, ohne wie ein Schleimer oder ein Unsympath rüberzukommen. Fange nie an mit, wie läuft's im Job? Setze lieber auf leichte Themen, Urlaubspläne, Hobbys oder Filme, die gerade im Kino laufen. Gehalt, Politik und Religion sind tabu. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Klar, Gehalt, Politik, Religion sind tabu, brauchen wir nicht drüber reden. Aber sonst so Smalltalk, ich weiß nicht, ich finde das ehrlich gesagt immer ziemlich schlimm. Weil es immer derselbe Scheiß ist, immer dieses, na, wie geht's, und vor allem Urlaub, na, warst du im Urlaub, und dann erzählt man sich eigentlich nur denselben Scheiß vom Urlaub, eigentlich interessiert es einen gar nicht, aber man muss ja irgendwas reden. Ja, ich weiß auch nicht, warum da das Kino drin steht. Das wäre jetzt nie so mein Thema gewesen, vielleicht haben die einfach irgendwie was Drittes dazu getan, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ja so ein Geheimtipp, dass man eben nicht als Creep rüberkommt und irgendwelche komischen Gesprächsthemen anfängt. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, auch für euch, dass ihr vielleicht, wenn ihr in dieser Smalltalk-Situation seid und eben keinen Bock habt auf dieses, ja, ewige Urlaubgelaber und so weiter und so fort, Hobbys interessieren, ja, sondern ihr wollt auch mal diese Kinokarte spielen, weil das, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie oft habt ihr jetzt schon mit Leuten so Smalltalk-mäßig über das Kino geredet? Vermutlich selten. Ich habe jetzt mal rausgesucht für euch, welche Filme denn aktuell im Kino kommen, vielleicht kann man sich da drüber unterhalten. Und zwar läuft da Gladiator 2, mega Gesprächsthema. Vaiana 2, auch mega Gesprächsthema. Red One, Alarmstufe Weihnachten, das ist irgend so ein Film mit The Rock, wo er wohl irgendein muskulöser Weihnachtsmann ist. Wie er, komischerweise spielt er mal wieder irgendeinen muskulösen Typen in einem Film, was er sonst nie macht. Als allerletztes war aber dann ein Film, wo ich mir sicher bin, dass das richtig gut kommt, wenn man das vor allem mit älteren Kollegen auch anspricht oder mit Vorgesetzten, wo schon so eine gewisse Hierarchie dazwischen ist. Und zwar heißt der Film, der da gerade läuft, Der Vierer. Und ich lese euch mal vor, worum es da geht. Sophie, gespielt von Julia Koschitz, ist eine ambitionierte Karrierefrau, die neuen Schwung in ihr Leben und ihre Beziehung bringen möchte, während ihr Partner Paul, gespielt von Florian David Fitz, lieber das entspannte Familienleben mit seinem heißgeliebten Thermomix genießt. Beide sind sich jedoch einig, es muss frischer Wind in die Beziehung. Die Lösung ist ein Vierer. Doch was in der Theorie aufregend klingt, läuft in der Praxis alles andere als geplant. Also erstmal, ich weiß nicht, wer da immer die Drehbücher schreibt, warum muss man denn immer auf Zwang diesen Versagertypen in der Beziehung so deutsch in Anführungszeichen wie möglich zu machen? So dieses, warum ist der in seinen Thermomix verliebt? Kein Deutscher ist in seinen Thermomix verliebt. Ich weiß nicht, wenn man so diesen Langweiler darstellen will, macht man es doch anders. Aber ich weiß nicht, ich bin auch nicht so der Fan von deutschen Filmen. Aber um das soll es jetzt gar nicht gehen. Vielleicht kann man ja auch einfach dann mal den Film hernehmen. Also klar, erstmal, was man vielleicht von dem Film hält, von dem Motto, und dann kann man aber auch direkt einsteigen, ob das bei denen in der Beziehung auch so ist. Oder wenn man vielleicht zufällig auch gerade zu viert am Tisch ist, könnte man ja ganz unverbindlich fragen, ob die drei anderen doch denn noch was vorhaben an dem Abend. Und vielleicht kommt ihr eins zum anderen und ihr könnt es als gelungenen Einstieg nehmen, um euch dann irgendwie etwas früher von der Party zu entfernen. Also Man's Health, ganz, ganz toller Tipp. Ja, ich hoffe, ihr könnt es auch anwenden. Würde mich freuen, wenn sich bei dem einen oder anderen dann die Konstellation wirklich am Ende des Abends deswegen ergibt. Also würde mich sogar ziemlich stolz machen. Ja, sie schreiben dann hin noch dazu, No-Go, dass man darf nicht zu vertraulich werden. Man darf auch nicht versuchen, den Chef auf der Tanzfläche zu beeindrucken. Auch keine peinlichen Witze oder zweideutigen Bemerkungen machen, was definitiv mit dem Vierergespräch zweideutige Bemerkungen eh schon ausschießt. Also ich glaube, mit dem fahrt ihr gut. Und Go ist locker, professionell und charmant bleiben, und der Chef wird es zu schätzen wissen. Was ich auch sehr gut finde, dass es in diesem Artikel eigentlich immer nur darum geht, dass man beim Chef gut rüberkommt und dass man bei dem schön schleimt. Das sollte man auch eigentlich den ganzen Abend den Wert drauf legen. Was da noch steht, so additional Tipps, was man noch machen kann. Man sollte so tun, als ob man arbeitet. Man sollte nicht so tun, als ob man arbeitet, ja. Und da steht drunter, nutze die Feier, um zu entspannen und nicht, um mit dem Laptop oder Handy Geschäftsmails zu checken. Wer hat das jemals gemacht? Wer ist jemals mit dem Laptop auf die Firmenweihnachtsfeier und hat da gearbeitet? Keine Ahnung. Also die Artikel sind auch wahnsinnig schlecht, die man da findet. Da steht noch drin, man soll nicht in Jogginghose kommen. Bla bla bla. Habe ich auch schon alles tausendmal gehört. Ja, was man auf jeden Fall noch machen soll, sich am Ende bedanken. Und man darf dann durchaus auch früher gehen. Nicht zu früh, aber wenn man merkt, vielleicht wird es jetzt langsam so, dass ich zu viel habe, dann verabschiedet man sich und dann darf man früher gehen. Dann läuft das Ganze auch ganz gut. Ich denke mal, ihr habt jetzt richtig viel gelernt, was ihr auch anwenden könnt und was ihr auch noch nicht gewusst habt. Wie schon 10-mal erwähnt, würde mich freuen, wenn ihr das auch anwendet, das Gelernte. Und zu guter Letzt komme ich zu den Typen, die wirklich auf jeder einzelnen Weihnachtsparty anwesend sind und die jeder bestimmt kennt. Und ich gehe das mal so chronologisch durch, wie der Abend verläuft, wann man diesen Personen begegnen könnte. Und zwar fange ich an mit dem Judgy-Typ, der die Leute kommen gerade an und der scannt aber schon alles. Und der scannt primär die ganzen Outfits und wenn du dann ankommst und du die Person kennst, dann kommt erst mal, hey, du, hast du schon die und die gesehen? Schau mal, was die oh hat. Oh, die ist aber ganz schön freizügig angezogen. Da werden die Outfits aufs kleinste Detail gescannt, dass vielleicht die Handtasche nicht zum Kleid passt und lauter so Sachen, die einem ungeschulten Auge jetzt nicht auffallen, werden da angesprochen. Und das ist schon mal wahnsinnig unangenehm. Ich weiß nicht, was immer der Auftrag von der Person ist, aber die gibt es auf jeden Fall auf jeder Party und die merkt sich das auch ewig. Also die kann dir dann ein Jahr danach noch die ganzen Outfits aufzählen. Wenn man dann an der Person vorbei ist, trifft man spätestens schon die erste Person, die einfach schon rotzevoll ankommt, weil sie gemeint hat, das ist eine gute Idee, wenn man vielleicht schon mittags anfängt und man trinkt ein, zwei Bier davor mit einem Kumpel und am Ende waren es irgendwie 8 Bier, man ist mit dem Taxi angekommen, es sieht dir jeder 10 Meter gegen den Wind an, dass du schon rotzenvoll bist. Du bist auch schon übertrieben laut und jeder kriegt es mit und da gibt es auf jeder Weihnachtsfeier mindestens einen, der so ist. Irgendwann ist es dann soweit, dass man sich an die Tische setzt und aufs Essen wartet. Und wir haben ja vorher gerade drüber geredet, da gibt es dann immer den einen, der so unangenehmen Smalltalk anfängt und der aber auch so Smalltalk in Richtung Arbeit, jetzt nicht dieses, hey, wenn man sich nicht kennt, hey, wo arbeitest du, welche Abteilung und so weiter, was ja total normal ist, dass man das nachfragt und was ja auch cool ist, aber dass man dann einfach nicht aufhört, über die Arbeit zu reden und dann anfängt, sich über Themen aufzuregen, die in der Arbeit passieren und dann da schon ins Lästern verfällt und ja, über so Sachen, wie ich vorher geredet habe, wie Urlaub und so ein Scheiß dann zu reden. Irgendwann mal, wenn man dann da sitzt, betet man einfach, dass das Essen endlich kommt, dass der Typ endlich irgendwas im Mund hat, dass er mal den Mund hält für ein paar Minuten. Und sobald dann das Essen da kommt, entpuppt sich die nächste Persönlichkeit. Und zwar ist es der Hobbykoch. Der Hobbykoch, der sitzt am Tisch und wenn das Essen kommt, dann mustert er das erstmal und erzählt dir, wie er das jetzt gemacht hätte. Aber der verwendet dann lauter so Küchenfachbegriffe oder weiß so komische Sachen auswendig, wie die Art, wie das Fleisch geschnitten wurde beim Rind irgendwie, wo man ein Flanksteak oder rausschneidet oder was, Gentleman's Cut oder sowas ist, der einfach dich überflutet mit solchen Begriffen, die du gar nicht verarbeiten kannst und die dich auch gar nicht interessieren. Und er hätte auf jeden Fall alles besser gemacht und erzählte das dann auf, wie er es gemacht hätte und was er letztens auch gemacht hat. Und der dokumentiert auch alles. Der dokumentiert alles mit seinem Handy, fotografiert jedes Essen und so weiter und so fort. Am Ende, wenn man dann fertig gegessen hat, ist es auch die Person Und das ist vor allem, ist mir das schon oft passiert, wenn man irgendwie mit der Arbeit oder so essen geht und vielleicht ein Chef dabei ist, dass es gibt auch einen am Tisch, der zum Beispiel beim Italiener mittags dann auf Italienisch bestellen muss. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so von Intelligenz überzeugt und dass dann jeder so zu dir aufschaut und dich als Native Italiener sieht, wenn du deine Pizza Margherita auf Italienisch bestellst. Und ja, das ist auf jeden Fall mega unangenehm. Die machen auch immer diesen obligatorischen Plural, wenn man nach dem Essen auf der Weihnachtsfeier, ja, will noch jemand einen Espresso, und dann sagst du, boah, ja, der neben mir auch, ja, wir nehmen zwei Espressos, und dann so, nein, das sind zwei Espressi und zwei Cappuccini. Der dann auch so weirde Sachen weiß, wie welcher Schnaps jetzt danach zu der und dem Fleisch, zu der und der Art Fleisch gepasst hat oder Fisch, den man da jetzt gerade gegessen hat. Oder der auch sich übertrieben mit Wein auskennt und einen dann zulabert mit diesem unnötigen Wissen. Es gibt aber dann während dem Essen oder vor allem nach dem Essen, dann werden die Gespräche ja schon irgendwie spannender, weil vielleicht trinkt man während dem Essen 2-3 Bier oder so. Und dann gibt es den, der diese Smalltalk-Persönlichkeit von vorher ist, aber auf einmal richtig unangenehmen Smalltalk macht, der dann diese Schiene fährt mit diesen Flirty, der anfängt, dass er über Politik und sowas redet, der dir dann den Nahostkonflikt mit seinem Besteck irgendwie versucht zu gestikulieren, zu erklären. Oder auch Leute, die dann dieser Frage stellen, na, investiert ihr eigentlich, so als wäre es nicht 2024 und jeder hätte irgendeinen Fonds oder so. Die tun immer so, als hätten sie gerade das Rad neu erfunden, weil sie investieren und was weiß ich was. Und ich weiß nicht, ob man da wirklich beim Essen drüber reden muss. Ein Kumpel von mir hat mal erzählt, dass er irgendwo war und da hat einer dann, den er nicht gekannt hat, am Tisch den Satz gemacht, so: Ich liebe einfach Aktien. Und das ist für mich diese Person, die dann da sitzt und über Aktien redet. Und beliebtes Thema ist auch Krypto. Solche Sachen, so einer ist immer anwesend und von dem sollte man sich auch ganz schnell distanzieren. Je später der Abend dann wird, dann gibt es auch den Partyfotografen. Der muss alles fotografieren, alles und jeden, 1000 Gruppenbilder machen und haha, mach die lustige Pose, lass das machen. Und weil die Partys da noch nicht langen, die Fotos da noch nicht lang, muss das Ganze natürlich auch auf Instagram hochgeladen werden. Oder was diese Person auch sehr, sehr gern macht, ist, dass sie es auf LinkedIn hochlädt. Ich weiß nicht, ob jeder von euch weiß, was LinkedIn ist. Kurz zusammengefasst, einfach eine Selbstdarstellerplattform, auf der man jeden kleinen Handgriff, den man macht, so breit tritt und ausschmückt mit Sachen, wie man ist thrilled und impressed. Und die ganzen Sätze sind Deutsch, Englisch und man muss einfach nur auf Zwang zeigen, wie geil man ist und was man doch für ein Karrieretyp ist und wie weit man es im Leben geschafft hat. Und so, diese Fotos werden dann auch auf LinkedIn gepostet und dazu wird dann geschrieben, wie, was das für ein geselliger Abend war, wie bewusstseinserweiternd, wie impressive alles war, wie toll doch auch die Rede vom Chef war, wie super das Essen war und tausend Danke. Hauptsache, man zeigt nach außen, dass man doch jetzt da das und das gemacht hat und man ist ja so der Businessman. Finde ich auch extrem, extrem schlimm. Dieselbe Person schickt dann auch diese Bilder ungefragt an irgendwelche Chefs in Teams weiter. Also Story aus meinem Leben. Ich habe mal so zum Spaß, ich habe mich mit ein paar Kollegen sehr, sehr gut verstanden und wir haben halt so ein bisschen rumgearbeitet, wie es halt so Typen machen. Und ich habe ihm dann so leicht in den Arm gebissen, weil er mich so gepackt hat. Und da hat halt dann eine dritte Person ein Foto gemacht und das halt einfach dann dem Chef über Teams geschickt. So, cool, ich beiß gerade jemanden in den Arm, weiß ich nicht, ob das sein muss. Es war auch kommentarlos, hat niemand irgendwie gelacht. Und wir haben uns gedacht, ja, hey, du, was ist mit dir? Du hältst dir einfach die ganze Zeit auf uns drauf, stalkst uns und schickst dann diese Bilder rum. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Und ja, irgendwann ist dann der Partyfotograf auch fertig. Und dann geht's los mit den ganzen Reden am Abend. Und klar, die können auch oft vorm Essen sein. Die sind vermutlich immer vorm Essen und ich habe mich jetzt gewaltig vertan in meinem Skript. Aber in meiner Vorstellung sind die Reden nach dem Essen, weil dann ist jeder satt und vielleicht ist man mal kurz leise, dass man das Essen, weil man das Essen sacken lassen muss und dann kann man in Ruhe die Rede halten. Und da fängt meistens immer der Chef an und diese Person, die dann mit am Tisch ist, fällt erstmal dadurch auf, dass sie wahnsinnig über jeden einzelnen Joke vom Chef lacht. Also alles ist so extrem witzig und ha 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 ha. Und dieselbe Person hält danach auch eine Rede und es wird auch maßlos geschleimt. Also die Rede wird nur gehalten, um dem anderen Honig ums Maul zu schmieren. Und es ist Minimum eine Rede auf jeder Feier dabei, die genau so ist. Je später dann der Abend wird, ist es auch dann so, dass man irgendwann mal vom Tisch aufsteht, vielleicht an die Bar geht, vielleicht gibt es eine Tanzfläche. Da ist es dann oft so, dass diese ganzen Office-Flirts miteinander auf einmal komischerweise rumhängen und die meinen auch immer, dass das unterm Jahr niemand mitbekommt und dass das dann so ganz, ganz heimlich ist auf einmal auf der Party, obwohl jeder das immer weiß, weil ein Großraumbüro ist einfach ein einziger Gossip-Brunnen, glaube ich mal. Das ist so krass, wie es in so einem Großraumbüro ist, kann man das gar nicht in irgendwelchen Serien darstellen, sondern sobald da irgendwas passiert, es weiß sofort jeder. Es weiß wirklich sofort jeder und man sollte da einfach nicht so naiv sein, dass man das wirklich meint, dass irgendwas da unentdeckt bleibt, weil es kommt immer auf. Es kommt wirklich immer auf und da, ja, das ist einfach der Typ, der dann wirklich auf Tuchfühlung geht, der auch mal gerne den Ehering im Handschuhfach lässt und mal schauen, wie weit er gehen kann und der dann vielleicht auch gerne mal zu weit geht. Ja, das hört sich jetzt auf jeden Fall so an, als wären da nur diese Persönlichkeiten anwesend, was ist ja natürlich nicht so. Also knapp 100% der Leute sind natürlich wahnsinnig lustig drauf. Es wird immer ein lustiger Abend. Und natürlich ist es nicht so ein Minenfeld, wie es jetzt hier überspitzt beschrieben wurde. Das wisst ihr natürlich alle. Aber es macht natürlich keinen Spaß, blöd daherzureden über Personen, die sich korrekt verhalten, weil wo ist da der Sinn, frage ich euch. Es hat mich auf jeden Fall wieder gefreut, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf der Weihnachtsfeier, auf euren Weihnachtsfeiern. Passt auf euch auf, wenn ihr was trinkt, auf gar keinen Fall mit dem Auto heimfahren. Ansonsten, ja, macht's es gut. So zerbröselt der Keks nun mal.